Willkommen bei White Chalk, der Podcast, in dem Basketball auf Gesundheit trifft. Let's talk ball, health and everything in between.
Hallo, wir sind zurück bei White Chalk, wie Alex King sagen würde. We are back! Nein, wir sind zurück. Heute etwas die ruhigere Art und Weise der Anmoderierung. Das hat folgenden Grund, und zwar ist heute ein ganz spezieller Gast mir gegenüber. Und zwar ist es der Marino Malwitz, der ist Torhüter in der zweiten Handball-Bundesliga. Er hat es jetzt zwischen den Jahren, obwohl er einen vollen Terminkalender hat, geschafft, für eine Podcast-Aufnahme bei uns in der Praxis vorbeizukommen. Und ich würde einfach mal sagen, Marino, du stellst dich am besten mal selbst vor.
Okay, ja. Erstmal hi zusammen. Schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass ich Alex so ein bisschen, oder Alex, wie man es besser aussprechen würde, wahrscheinlich, vertreten darf. Ja, ich bin Marino, 29 Jahre, gebürtig aus Lübeck.
Jung, ja.
Gebürtig aus Lübeck und aktuell spiele ich für den HC Elbflorenz Dresden in der zweiten Handball-Bundesliga, wie du schon richtig gesagt hast, im Tor. Ja, und Max und ich kennen uns aus der Zeit in Würzburg. Da habe ich nämlich vorher gespielt für 2 Jahre. Und ja, da haben wir uns kennen und lieben gelernt.
Sozusagen. Ja, ich weiß gar nicht, würdest du sagen, dass es Spieler gibt als Torwart, die man wirklich liebt? Oder hasst man einfach alle Spieler? Weil man immer so in der Competition ist. Weißt du, wie ich meine?
Boah, von hassen kann ich, glaube ich, wirklich nur von der Handvoll reden, weil die mir dann irgendwo unsympathisch auf einmal rüberkommen. Aber in der Regel rede ich und quatsche ich mit vielen vor dem Spiel, nach dem Spiel und mit der Zeit halt auch mit immer mehr Leuten, so in den Jahren. Aber gerne auch mal im Spiel, so zwischendrin.
Bist du so ein Shit-Talker?
Nein, das jetzt nicht ganz, aber wenn ich jetzt merke, okay, derjenige hat jetzt 3 Würfe gehabt und ich habe 2 von dem schon gehalten, dann kann man auch mal sagen, ey, steht 2-1 für mich. So als internes Duell von im Spiel so. Das finde ich eigentlich ganz, ganz witzig manchmal und ganz unterhaltsam. Ja, das gibt dem Ganzen immer noch so einen anderen Touch. Und dann kann man da auch mit ein bisschen mehr Spaß in 1-2 Situationen reingehen und ist vielleicht nicht mal zu verbissen oder so.
Ja, verstehe. Also ich muss sagen, also hassen ist ja auch immer ein Riesenwort, aber ich glaube, es gibt schon Wurfbilder, die man einfach, also ich finde, es gibt so Spielertypen, egal in welcher Liga du guckst, die haben einfach keinen schönen Wurf. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Der Armzug ist irgendwie hässlich. Also halt, das funktioniert, es sieht ganz untypisch aus. Oder beziehungsweise, ich weiß gar nicht, das ist einfach nicht so diese klassische Handballbewegung. Und wenn die dann immer diese Eiertore machen, wo du eigentlich ganz genau weißt, was kommt, aber irgendwie doch noch das Handgelenk abflippt oder so, das ist, glaube ich, als Torhüter wirklich das Ätzende, was es gibt. Weil ich denke, oder ich habe mir das in meiner aktiven Zeit, als ich noch Handball gespielt habe und in der Abwehr stand und ich dachte, ich weiß ganz genau, was für ein Wurf kommt. Und dann kommt er irgendwie an, liegt quer in der Luft und macht irgendwie so einen komischen Wurf über, keine Ahnung, ums Eck und als Aufsetzer und der Torhüter erwartet es halt einfach nicht. Und du siehst halt auch einfach immer dumm aus, weil du kriegst so einen Aufsetzer vor die Nase. Und ich glaube, jeder, der noch nicht selbst im Tor gestanden war, der lacht drüber wahrscheinlich und sagt so, was ein Eiertor. So.
Ja.
Aber du als Torhüter, du hast ja auch deine Bewegungen, die du magst. Und wenn du halt in das eine Eck gehst, weil es halt auch mit der Abwehr, mit dem Block abgesprochen ist und dann kommt so ein komisch gezogener Wurf als Aufsetzer, das ist halt ultra ätzend einfach.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Also na klar, gehst du immer von irgendeiner Situation in Bruchteilen von Sekunden aus. Und wenn die dann verfälscht wird, indem der werfende Spieler dann irgendwie noch einen Kontakt bekommt oder der Ball abgefälscht wird oder so, dann ärgerst du dich halt am meisten, weil das sind gefühlt auch die schwersten Dinger, die man halten soll, die man halten möchte. Aber ja, manchmal können die dir auch helfen damit, indem sie den abfälschen und du dann irgendwie das Ding nur einsammeln musst.
Ja, ne?
Aber gut, man regt sich schon als Tote am meisten darüber auf, wenn jemand im letzten Moment noch reingreift in den Werfer und dadurch der Wurf komplett verfälscht wird und du dann da stehst und denkst, ja, danke für nix.
Ja,
so,
vor allem
passiert.
Du kannst ja auch nur verlieren, weil auch wenn du eine hältst, in den meisten Fällen gibt es ja dann irgendwie nochmal einen Freiwurf oder einen 7 Meter.
Genau.
Dann zählt es auch nicht als Parade, richtig?
Ja, korrekt.
Genau. Also es tut deiner Statistik nichts Gutes.
Genau. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob alle Statistikleute das bisher so aufgefasst haben, aber grundsätzlich ist es so, wenn der Werfer wirft, dabei gefoult wird und der Ball gehalten wird, dann gibt es ja in der Regel einen Pfiff für 7 Meter oder Freiwurf von 9 Meter. Und das zählt dann wiederum nicht als Parade. Also das, du hast ihn als Torwart dann nicht offiziell gehalten.
Ja, so, wenn aber so andersrum, wenn er den Kontakt kriegt, es die Bestrafung gibt und der Ball aber im Tor landet, dann gibt es ja trotzdem das Gegentor für dich als Torhüter.
Leider,
also eigentlich ist es ja eine, wie gesagt, du kannst ja nur verlieren.
Ja.
Aber ich habe mir mal sagen lassen, dass du ja eh so ein bisschen mit der Statistik manchmal haderst. Ach,
von wem hast du dir das denn sagen lassen?
Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich da die eine oder andere Quelle.
Okay. Ach, ja, manchmal ist das ein bisschen nervig. Also dann habe ich das Gefühl, dass da vielleicht nicht zu 100% Konzentration reingelegt wird in die 100%ige Korrektheit der Statistiken, der Zahlen. Wenn es um ein, zwei Sachen, Paraden, Tore, was auch immer, ein bisschen abweicht, ist es, glaube ich, okay. Das ist nicht so wild, aber es gibt halt auch, gab halt auch schon mal so Sachen wie, ein Spieler kriegt 2 rote Karten in einem Spiel. Dann muss ich mich halt auch mal selber hinterfragen, ob das so möglich ist.
Vielleicht haben sie ja auch anstatt rot eine blaue Karte eingetragen oder wollten das machen und haben dann doppelrot oder so genommen?
Nee, ich glaube leider nicht. Also der Fall ist auf jeden Fall mal so eingetreten bei uns vor einem Jahr, glaube ich.
Ja? Mhm. Crazy. Wie läuft es aktuell bei euch allgemein im Verein? Ich glaube, ihr steht ganz gut da, oder?
Ja, bis jetzt ist es sehr zufriedenstellend. Wir haben die ersten 2 Spiele gegen die Top-Gegner Bietigheim und Balingen verloren, davon 1 heim, 1 auswärts. Haben mit 0-4 Punkten sind wir in die Saison gestartet und daraufhin haben wir einen echten Lauf gestartet. Kein Spiel mehr verloren, 2 Unentschieden, sonst nur Siege. Und dürfen uns jetzt, wie man das so schön sagt, Herbstmeister nennen, denn wir stehen jetzt gerade auf Platz 1 am Ende der Hinrunde und darüber sind wir sehr stolz, darüber sind wir sehr zufrieden, aber wir wissen natürlich auch, dass das brutal eng ist da oben und jeder verschenkte Punkt kann am Ende super entscheidend sein, wenn es darum geht, ob man aufsteigt oder nicht.
Ja, safe. Also ich meine, das Niveau ja von 2. auf 1. Liga ist ja auch nochmal irre. Also wenn man sich das die Jahre anguckt, dann ist es ja wirklich nur so, dass die Teams, die wirklich knallhart nachverpflichten und wirklich dann Top-Leute nachverpflichten, dass die dann auch wirklich eine Chance haben, sich oben zu halten. Oder vielleicht das ein oder andere wilde Abwehrsystem spielen, wie es halt Eisenach gemacht hat, ne?
Ja.
Wobei die auch gut nachverpflichtet haben oder halt einfach, die haben auch extrem gut gescoutet, beziehungsweise die Mannschaft hat sich, würde ich sagen, auch einfach unter dem Trainer gut entwickelt. Aber natürlich ist dieser Leistungsabfall von 1. zu 2. Liga ist ja auch schon extrem krass. Und da muss man natürlich dann auch sagen, dass da einfach es hart ist, dann auch nach oben quasi halt zu konkurrieren, wenn man aus der 2. Liga rauskommt. Jetzt habt ihr, glaube ich, in Dresden den Vorteil, dass ihr schon sehr gute Voraussetzungen bekommt, oder? Oder vom Verein gestellt bekommt, so wie ich das mitbekomme?
Ja, schon. Also wir haben den Kraftraum bei uns mit in der Arena drin, wir haben die Physiopraxis mit drin, wir haben das Schwimmbecken mit drin, wir haben, ja, also dieser Komplex Ballsportarena, in dem wir uns da in Dresden befinden, der bietet schon vieles und auch viel Modernität, gerade mit dem Glasboden und den LEDs darunter. Da kannst du halt schöne Shows auch mitmachen. Wir kriegen es jetzt, glaube ich, auch immer mehr hin, dass die Halle immer schön gefüllt ist. Das sieht halt auch für den Zuschauer bei dein auf dem Streaming-Portal entsprechend, glaube ich, ganz gut aus, wenn man nicht live vor Ort ist. Mhm. Weil live vor Ort ist dann natürlich noch mal geiler. Ja, aber das passt schon wirklich gut zusammen da alles, ja.
Wie viel passen in die Halle?
Ich glaube, wenn die ausverkauft ist, sind das so knapp über 2.700.
Okay.
Aber ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher.
Nicht ganz sicher, okay.
Nee.
Crazy. Du hast ja bei den Wölfen gespielt.
Mhm.
Und ich meine, ich finde auch immer die Wölfe als, da kannst du vielleicht ein bisschen besser erzählen. Ich habe das ja so ein bisschen als Spieler nicht wirklich, aber halt so ein bisschen als Mittrainierender mitbekommen, wie so das Niveau oder halt die Möglichkeiten der 2. Liga bei den Wölfen war. Ich habe es dann in der Bayernliga in der Jugendmannschaft oder halt in der Nachwuchsmannschaft mitbekommen eher. Und ich habe es dann in der Bundesliga Basketball mitbekommen, hatte dann Austausch, habe es jetzt auch dieses Jahr ja in den USA so ein bisschen mitbekommen, wie so die Sportlerbetreuung ist. Was würdest du sagen, ist der entscheidendste Punkt von Dresden oder von den Wölfen nach Dresden? Oder sagst du, es gibt so viel Unterschied, weil es so viel professioneller ist? Oder sagst du, es ist eigentlich relativ ähnlich, nur dass es halt gewisse Topics sind, die besser aufgearbeitet werden? Oder wie würdest du die Situation einschätzen?
ich kann jetzt natürlich nur von dem Stand ausgehen, den ich hatte. Und der ist halt auch schon jetzt 3,5, 4 Jahre her.
Ja, und es war auch noch zweite Liga.
Das und es war noch zweite Liga. Ja. So, jetzt spielen die Wölfe in der dritten Liga, haben sich aber da vielleicht dann doch auch wieder ein bisschen weiterentwickelt. Das weiß ich nicht ganz genau. Aber wir hatten dann, es gab eine Art Kraftraum in der Trainingshalle. Der war jetzt aber, kannst du das Dürftigste mitmachen, sagen wir es mal so.
Ja.
Ich fand das Modell ganz gut, dass die Trainingshalle dem Verein wirklich gehört. Mhm. Das heißt, da hast du nur zu dem Zeitpunkt Grimparer, heute Würzburger Handballer, angetroffen. Das war schon was Besonderes. Aber ansonsten ist es halt im Vergleich zu Dresden deutlich familiärer, kleiner. Es gibt Kooperationen zu Physiopraxen, wo dann Kontakt hin aufgenommen wird, okay, jetzt kann der Spieler XY mal vorbeikommen, das dann liegt dann irgendwo in der Innenstadt von Würzburg oder so. Ich weiß nicht ganz genau, wie das heute der Fall ist, wie das heute geregelt ist, aber so war das bei mir noch damals. Und ja, von daher, also du würdest schon insgesamt einfach ein etwas mehr Professionalität in Dresden jetzt als Voraussetzung da sehen, als jetzt in Würzburg, beziehungsweise in Rimpa. Mhm. Aber es hatte auch seinen Charme. Also du hattest eine Betreuerin, die Carola, falls sie das hören sollte, liebe Grüße, die hat immer alles gegeben und ist da mit Herzblut mit dabei. Natürlich sind auch bei anderen Vereinen, auch in Dresden, welche mit Herzblut mit dabei, aber Carola ist schon eine ganz besondere Person gewesen und ja, das sowas rechne ich auch sehr hoch an.
Ich glaube, man muss halt auch in so kleineren oder familiäreren Vereinen auch einfach sehen, dass es ohne dieses Ehrenamt eben nicht hinhaut. Also
korrekt.
In Dresden ist es vielleicht, es gibt auch Leute, die Ehrenamt machen, aber man könnte das vielleicht auch gut kompensieren über Leute, die man doch anstellt oder so oder vielleicht als Fanjob, Minijob, FSJler, was weiß ich, aber wie du sagen würdest, whatever, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube, wirklich. Also gerne nochmal in alte White Shock Folgen reinhören und mal zählen, wie oft der Herr Lang das Wort whatever sagt in irgendwelchen Erzählungen. Vielen Dank.
Bitte. Ich hab's versucht, wirklich. Also seitdem du, wann hast du mir das gesagt? Wann warst du das letzte Mal hier zur Behandlung?
Gute Frage.
Irgendwann im Sommer, kann oder? Ich oder so Herbst, Spätherbst?
Ja.
Oder Spätsommer? Irgendwann da, ne?
Ja.
So Oktober, November, was weiß ich.
Ja.
Whatever.
Ja. Genau.
Und seitdem du mir das gesagt hast, habe ich wirklich versucht, darauf zu achten, dieses
echt?
Wort whatever nicht so oft zu verwenden. Und ich habe es dir ja schon persönlich erklärt, wieso ich das mache. Ich habe mir gesagt, weil das so ein bisschen diese Verbindlichkeit rausnimmt.
Ja, genau.
Und du ja dein gesprochenes Wort kannst du ja nicht zurücknehmen.
Ja.
Und das ist ja ein Riesenproblem, wenn du in sozialen Medien agierst, dass du quasi alles, was du sagst, das ist ja da. Und du bist ja super angreifbar.
Mhm.
Und irgendjemand passt deine Nase bestimmt nicht. Und du wirst ja angegriffen.
Nee, mir passt deine Nase auch nicht, nee.
Deine passt mir jetzt auch nicht so. Hast du von mir mal einen Ball auf die Nase bekommen? Nee, oder? Ich glaube, dann wäre ich ein toter Mann.
Boah, vielleicht, keine Ahnung.
Geht ja nicht.
Weiß ich nicht mehr.
Also
ich hab
so viel hast du ja nicht gehalten.
Ich habe so, alles klar.
Nee, man muss zur Ehrlichkeit, also man muss wirklich dazu sagen, die meiste Zeit hat Marino meine Bälle gefangen eher und wirklich getroffen habe ich ihn nicht so häufig. Ich habe aber auch eigentlich nicht so oft gegen dich geworfen, glaube ich.
Ich glaube, in Summe waren es tatsächlich nicht so viel. Du hast ja gerade schon gesagt, du hast ja eher mal mittrainiert, wenn Not am Mann war, als dass du jetzt fest im Kader warst der ersten Mannschaft. Aber es war schon immer ganz cool, wenn du mitgemacht hast, weil du ja schon eine ordentliche Schrumme im Arm hattest. Weiß nicht, wie das heute ist, wenn du heute mal so einen Ball werfen würdest, ob das immer noch so...
Boah, ich glaube, meine Schulter wird einfach so hinterherfliegen. Ich weiß, dass wir waren vor... 2 oder 3 Jahren war das, da war ich ja der Athletiktrainer der Wölfe dann.
Ja.
Und da waren wir im Trainingslager und wir waren in der Halle und dann haben wir noch so ein paar Würfe genommen irgendwie.
Okay.
Und irgendwie haben alle Spieler zugeguckt. Ich habe einfach mir den Ball genommen und habe so halt ein bisschen Harz an und habe so ein bisschen also eingepasst und so. Und dann dachte ich mir so, naja, jetzt lasse ich meinen raus. Und dann habe ich halt diesen klassischen Max-Langwurf gemacht, der so komisch fällt irgendwie ins lange Eck. Kannst du dich daran noch erinnern?
Nee, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau.
Ich habe ja immer lang hochgeworfen eigentlich.
Mhm.
Und der Ball ist aber immer so komisch gefallen dabei.
Hatte der so ein Frontspin, so ein Topspin wie beim
Wenn
Tennis
man das so
ein bisschen?
Nennt, keine Ahnung, kann sein, ja.
Also ein Vorwärtsdrall.
Okay.
Damit er nach
Englisch, also grundsätzlich Englisch kann ich nicht so gut.
Ach, Digga.
Ich glaube, wir schlagen.
Walla Krise.
Warte. Schade. auf jeden Fall. Muss man ja dazu sagen, dass quasi mein, also ich konnte ja nichts anderes außer lang hochwerfen eigentlich. Und da habe ich dann einmal einen aus meinem Arm rausgelassen. Danach habe ich, glaube ich, 10 Meter übers Tor geworfen oder so. Und dann dachten sich alle, Linkshänder und gar nicht so verkehrt eigentlich. Aber meine Schulter und auch mein Knie und so, das wird es ja gar nicht mehr mitmachen, das Handballspielen. Mhm. Deswegen bin ich auch gar nicht so böse drum, dass das einfach quasi rum ist. Aber tatsächlich, glaube ich, würde es meine Schulter nicht mitmachen. Du kennst es doch bestimmt selber als Handballer nach der Vorbereitung, nach der Saison, wenn du in die Pause gehst. Und als Torhüter, ich würde es jetzt vielleicht mit den Tempo-Gegenstößen einfach mal ähnlich setzen. So. Mhm. Und wenn du da mal einen rausschleuderst oder so, dann fliegt dir doch auch am Anfang gefühlt die Schulter weg, oder?
Ja, also gerade mit höherem Alter, sag ich mal, musst du halt etwas mehr Warm-up betreiben. Und wenn das halt nicht so ist und die Schulter auch nicht so flüssig da im Gelenk rumhantiert, dann fühlt sich das manchmal schon ganz schön scheiße an.
Ja, vor allem, wenn du halt die Muskulatur nicht trainiert hast.
Ja, also ja genau. So, die musst du ja auch erstmal wieder ein bisschen auftrainieren, bevor du da loslegst. Also deswegen sagt man ja auch so häufig, am Anfang der Vorbereitung, gerade im Sommer, in der Sommervorbereitung, wird der Ball meist weggelassen, sondern wird erstmal der Körper wieder auftrainiert. So.
Ja, voll. Ja. Die Frage ist ja, was würdest du sagen, wie viele bei euch in der Mannschaft haben wirklich Schulterbeschwerden?
Sind schon ein paar Mal immer wieder.
So, also, weil das ist ja so der Klassiker auch. Ich meine, es ist ja auch viel so dieses Thema Belastung und Belastbarkeit und halt allgemein Belastungssteuerung. Aber wenn du jetzt halt als Spieler vielleicht euer Rückraum linker, das ist ja so beim Handball, sage ich mal, der, wo am meisten wirft einfach wahrscheinlich, die meisten Würfe bekommt und halt auch meistens Vollgas wirft im Gegensatz zu einem Außen, dass der ja irgendwann mal sagt, wenn der jetzt halt in dem einen Training vielleicht 50 Würfe bekommt, dann im nächsten wieder 50 oder so und dann am Wochenende noch seine 12 Tore wirft, weil er mal ein gutes Spiel hat oder so und dann, keine Ahnung, der hat ja tendenziell öfters Schulterbeschwerden als jetzt halt einen Kreisläufer, der vielleicht halt nur vom Kreis wirft, dafür aber halt jemand vielleicht auch mal in den Arm reinlangt, das ist alles ja klar, so Traumata. Aber ich stelle mir das halt einfach schwierig vor, das zu steuern, weil wenn du halt den freien Wurf hast im Handball, da musst du den ja nehmen. Du kannst doch nicht sagen, ach nee, jetzt, ich hatte ja schon 8 heute, jetzt ist es zwar erst Halbzeit gleich, aber den 9. nehme ich mir jetzt nicht, obwohl ich halt den freien Wurf habe, sondern du knallst halt einfach drauf.
Ja.
Und meistens merkst du ja die Schulter erst dann, wenn du losgelassen hast. Also wenn du halt geworfen hast. Es ist ja nicht so, dass du dir denkst, oh nee, es tut weh, sondern du ziehst ja auf, wirfst und dann danach denkst du dir, hui, das zieht jetzt ganz schön rein. Ne? Und
dann kommen noch Faktoren dazu, dass es im Training wahrscheinlich spürbarer wäre als im Spiel, weil im Spiel kommt dann auch Adrenalin dazu. So, und wenn das halt abnimmt, und du dann deinen Körper erstmal richtig spürst und in dem Fall dann, um bei dem Beispiel zu bleiben, halt viel geworfen hast, kann es natürlich auch sein, dass du irgendwann so kurz vorm Einschlafen denkst, boah, Alter, meine Schulter ist echt ganz schön mürbe jetzt gerade. Ja. Das kann schon wirklich mal passieren. Das hatten jetzt einige von uns mal zwischendrin, aber zum Glück für nicht so lange. Wir legen auch relativ viel Wert darauf, dass wir vor dem eigentlichen Warm-up so eine Art Pre-Warm-up-Routine durchführen. Die einen mehr für die Schulter, die anderen mehr für die Oberschenkel oder für die Hüfte, Hüftbeweglichkeit, all solche Geschichten. Hat jeder so seine Übungen mitbekommen, resultierend aus Untersuchungen, die am Anfang der Saison passiert sind, wo man dann auf spezielle Baustellen auch eingeht. Finde ich auch sehr vernünftig so und ich glaube, damit konnte man das insgesamt relativ gut handeln, was die Ausfälle angeht. Also wir haben, toi, das geht so weiter, wir haben kaum Ausfälle über die Saison jetzt bisher hinweg gehabt, egal auf welcher Position. Und dadurch, dass wir sehr breit im Kader sind, überall stark besetzt sind, doppelt, darauf können wir halt viel bauen.
Ja, das ist schon viel wert. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Du siehst es ja in anderen Mannschaften, wie da dann auch teilweise wirklich gestruggelt wird, die eigentlich gut sind, aber dann halt doch durch Verletzungspech auf einmal halt da schnell runterrutschen. Und beim Handball ist es ja meistens wirklich so, dass auch mal der Letzte in der ersten Bundesliga den Ersten schlagen kann, weil halt einfach mal, ich weiß nicht, ich habe dafür keine richtige Erklärung, weil eigentlich müsste ja die Füchse Berlin müssten ja alles platt machen, sage ich mal in Anführungsstrichen, und trotzdem haben die dann mal Probleme mit einem Aufsteiger oder so, weil der irgendwie ein unangenehmes Deckungssystem spielt oder Magdeburg oder wer auch immer. Ich glaube, das größte Problem ist aber da auch so eine Konstanz halt zu finden, ne?
die dann halt durch die Saison durchgeht, weil wenn du da einmal, glaube ich, in diese Abwärtsspirale kommst, je nachdem auch, wie die Altersstruktur vielleicht in der Mannschaft ist, dann hast du vielleicht die jungen Spieler, die anfangen zu hadern, weil, oh, wir stehen ja unten drin und den Druck spüren und damit vielleicht noch nicht ganz so gut umgehen können, wie jetzt vielleicht du, der halt ein bisschen erfahrener ist. Und dann hast du da halt ein Riesenproblem beim Handball, weil es auch so ein schnelllebiges Spiel ist. Du kannst halt nicht einfach sagen, ich stelle mich jetzt hinten rein 90 Minuten und mauer einen Strafraum zu.
Nee, das funktioniert leider nicht so einfach. Ja, das stimmt schon. Kann ich nur so bestätigen. Jeder kann jeden im Prinzip schlagen. Erste wie zweite Bundesliga. Die Leistungsdichte ist, es ist generell einfach sehr leistungsdicht in der Liga. Vielleicht gibt's ein, zwei Ausnahmen, sowas wie, du hast gerade erwähnt, Magdeburg. Also Magdeburg, die schaffen auch an einem 90%-Tag in der Regel einen Sieg gegen eine Mittelfeldmannschaft relativ locker.
Ja.
Aber vielleicht nicht gegen eine Top-Mannschaft.
Ja.
So Beispiele wie ein tendenziell schlechterer Gegner gewinnt gegen einen besseren, hat man in dieser Saison beispielsweise gesehen mit, ich glaube, Hamburg gegen Berlin war das. Die haben, da hat Hamburg in einem torreichen Spiel am Ende mit einem, glaube ich, gewonnen gegen Berlin.
Okay.
Und deswegen haben zwischendrin haben andere Mannschaften wie Kiel oder Flensburg auch mal ein paar Punkte gelassen, sodass Magdeburg gerade relativ alleine an der Spitze steht und die sogar noch ein paar Niederlagen frei haben, bevor es wirklich eng wird.
Krass.
Und das ist halt, das gibt's selten. Meistens ist es schon noch enger da oben oder in den jeweiligen Bereichen der Tabelle, erste wie zweite Liga. So, bei uns in der zweiten Liga ist es gerade auch so, dass ich glaube, der erste, zweite und dritte, die sind maximal 2 Punkte auseinander, also ein Sieg. Und im Nachgang, im nächsten Feld, trennen die auch jeweils nur 2-3 Punkte.
Krass.
Und das ist schon relativ eng beieinander. Und das hat man jetzt auch zum Beispiel am VfL Eintracht Hagen gesehen. Mhm. Die waren die ganze Zeit oben mit dabei, die waren sogar kurzzeitig auch Tabellenführer. Und dann hatten die einen kleinen Negativlauf und haben, glaube ich, von den letzten 5 Spielen 4 verloren.
Okay.
Und sind dadurch jetzt auf Platz 6 oder 7, glaube ich, abgerutscht. Von daher, da kann man auch sehen, wie schnell das in die andere Richtung geht. Ja, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Ja. Platz 6 ist Hagen mittlerweile.
Crazy.
Hat 13 Minuspunkte. Wir auf Platz 1 gerade glücklicherweise mit 6 Minuspunkten. So, das sind 3 Niederlagen und schon sieht es ganz anders aus
auf einmal. Ne?
Deswegen, es kann super schnell gehen.
Ja. Und wie gesagt, da haben wir noch gar nicht über das Verletzungs... Also,
wenn ein
Leistungsträger in irgendeiner Mannschaft ausfällt, der vielleicht wirklich, ich würde sagen, auch da in der ersten Liga vielleicht nicht ganz so krass wie in der zweiten Liga und in der dritten Liga noch krasser. Aber du hast ja gerade in den dritten Ligen hast du ja so 2, 3 wirklich Top-Leistungsträger. Ja. Wenn die dann mit einer längerfristigen Verletzung ausfallen, dann hast du da natürlich ein Riesenproblem, das zu kompensieren. Beziehungsweise in der zweiten Liga ist es vielleicht schon nicht mehr so krass wie in der dritten Liga.
Mhm.
Und in der ersten Liga dann noch weniger krass als in der zweiten. Aber du hast natürlich trotzdem immer irgendein System, auf das ja quasi der Trainer trotzdem aufbaut.
Mhm.
Und wenn sich der Trainer jetzt halt denkt, keine Ahnung, ich brauche jetzt halt einen Mittelmann und einen Kreisläufer und will auf die zwei quasi den restlichen Teil der Mannschaft aufbauen und die zwei fallen dir dann in dem Moment aus und der Trainer ist vielleicht auch für das Spielsystem dann einfach der Falsche, weil er auf einmal über die Außen spielen muss, whatever.
Ja, da war's.
Wie du es einfach auch runterschlucken wolltest. Wie du es runterschlucken wolltest und gemerkt hast, dass du schon ausgesprochen hast. Ganz schlecht.
Ciao. Wow.
Ja. Aber dann ist es natürlich trotzdem krass, dass da man schon so abhängig von der Personalie ist.
Ja.
Und es ist halt trotzdem so, dass einfach bei, ich sag mal, 6 Feldspielern, es ist natürlich leichter oder schwerer, das zu kompensieren, als bei einem Sport wie Fußball mit 11 Feldspielern.
Ja.
Beim Basketball siehst du das ja auch total krass.
Mhm.
Wenn da mal ein Leistungsträger ausfällt, dann, es gibt ja Statistiken, ich weiß nicht, ob es das beim Handball auch gibt, beim Basketball gibt es Statistiken, die sagen aus, wie hoch ist die Gewinnwahrscheinlichkeit oder die Gewinnquote, wenn Spieler XY spielt.
Ja.
Und dann ohne Spieler, Mitspieler, wenn die zwei fehlen und so weiter. Und es ist teilweise crazy, wie das beim Basketball dann droppt, wenn ein Spieler raus ist, obwohl ja quasi 5 Spieler auf dem Feld sind und einer fällt weg und du hast dahinter ja trotzdem genug Leute, die eigentlich den Ausfall kompensieren müssten, aber das halt nicht können.
Mhm.
Und auf einmal steht eine Mannschaft, die eigentlich total gut ist, total weit unten oder so. Du hast es jetzt am Anfang von der Saison, du verfolgst auch die Würzburger, oder? Die Basketball?
Ja, ich habe es auch gestern verfolgt.
Oh ja.
Da haben sie gegen Ulm ja leider verloren.
Ja, das stimmt. Mit 5 Punkten, 6 Punkten? Irgend sowas, oder?
Ja, aber auch, muss man mal ehrlich sagen, leider auch verdient. Also, dass die Offensive Rebounds seitens der Ulmer im Vergleich zu denen der Würzburger, da war ein Riesenunterschied. Ja. Und gerade das Ende, wenn man sich nur die letzten 2 Minuten mal anguckt, das ist sehr beschreibend für das Spiel gewesen.
Ja,
ja, leider ja.
Ich hab mir tatsächlich das Spiel nicht angeguckt, weil ich habe gestern ein paar Tennen gemacht und danach waren wir noch bei Freunden und dann habe ich es irgendwie vercheckt. Und dann war ich abends im Bett und dachte mir, ach, ich schaue mir mal die Zusammenfassung an. Und ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt und ich dachte mir, du hast einfach von Anfang an gemerkt, wie dominant in dem Spiel Ulm war, weil die einfach gemacht haben, was sie wollten. Also auch von den Blocks her und so, also was Ulm ja weggeblockt hat, auch wo Würzburg zu Dunks und so angesetzt hat, wo ja eigentlich sonst Würzburg so typisch dafür ist, dass die über die Leute drüber danken, hat der Ulm einfach die massiv abgeräumt und so. Und ich dachte mir so, wow. Also es war auch ein ganz schön toughes Spiel. Ich glaube, ich haben die Physios dort auch einiges zu tun, Jens.
Ja, hier, wo du gerade Physios sagst, der Markus K., ich glaube, der hat sich da auch irgendwie getan, der hat dann gar nicht mehr gespielt.
Okay.
Ich habe es da nicht ganz genau mitbekommen. Auf einmal kam halt die Durchsage vom Kommentator, dass er sich irgendwas getan hat.
Okay.
Ja, und der ist auch, also wenn der in seiner Normalform spielt, schon ein super wichtiger Spieler für Würzburg.
Voll. Also auf jeden Fall, das hast du ja, wie gesagt, am Anfang der Saison auch gesehen. Ich meine, da war er jetzt nicht raus, aber da war ja Ivy, Pjanic und Minz war ja mal kurzzeitig raus. Und als die drei da, ist es ja mit Würzburg auch, sage ich mal, sie hatten es schwieriger, so kann man es wahrscheinlich gut sagen. Und dann sind die drei zurückgekommen und was ja Würzburg die letzten drei, vier Spiele international und national abgerissen hat, das muss man ja sagen, für Würzburg ist das schon crazy, weil die haben ja wirklich einfach eine Dominanz gezeigt. Ne? Ja. Das liegt auch daran, dass Würzburg natürlich jetzt dieses Jahr auch so das, also die haben super gut nachverpflichtet, die haben super gutes Scouting jetzt ja seit 3, 4 Jahren. Mhm. Und die haben halt auch einfach super professionelle Verhältnisse einfach da geschaffen. Die haben halt super viel in Strukturen investiert und so. Ich meine, die haben 2 vollzeitangestellte Physios. Mhm. Habt ihr bei Dresden, habt ihr eine Vollzeit?
Oder? Wir haben eine Physiotherapeutin, die ja fast ausschließlich für uns da ist. Die arbeitet noch ein paar Stunden extra in der Praxis, die bei uns in der Arena mit drin ist. Aber ansonsten ist die nahezu nur für uns da.
Okay.
Und das gab es halt vorher auch nicht. Das wurde auch nochmal ein bisschen angepasst, ein bisschen professioneller gestaltet, als es jetzt davor war.
Alles ja schon crazy. Also du musst mir überlegen, eine Handballmannschaft, wie groß ist der Kader bei einer Handballmannschaft? 14?
Ja, mittlerweile darfst du ja 16 auf dem Spielberichtsbogen haben und dann hast du vielleicht noch 1, 2 in der Hinterhand. Also sagen wir mal, ich würde so mit einem 18er Kader rechnen.
Und die Physiotherapeutin von euch ist dann auch für 18 Leute zuständig?
Ja, und das natürlich bildet das manchmal ein Problem, weil eine Person dann auf einmal für, wenn es ganz schlecht läuft, mal 8 Leute hintereinander aufkommen muss irgendwie. Das ist schon manchmal schwierig, glaube ich, in der Struktur, aber ja, toi, 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 wir hatten bisher noch nicht so viele Zeiten, wo denn so viele irgendwas haben, ne?
Ja, das Problem ist halt immer beim Mannschaftssport, dass du hast ja die Verletzten, die ja nicht trainieren können. Aber wenn du keine Verletzten hast, dann kommen die alle nach dem Training, weil ihr alle fit seid. Ihr trainiert ja alle. Das heißt, du musst ja nach dem Training, also ich weiß nicht, wie ist es bei euch, ist die Physiotherapeutin dann auch während dem Training schon da oder vor dem Training schon? Ja,
die ist während des Trainings da. Falls was irgendwie Unvorhergesehenes auf einmal passiert oder so. Oder es gibt 1, 2 Verletzte, die dann schon vorher Behandlung kriegen oder ein paar extra Sachen mit ihr machen oder so. Aber der Großteil der Behandlung läuft dann auf die Zeit nach dem Training. Ja.
Und das ist natürlich krass, wenn 8 Leute was haben.
Ja.
Und dann kannst du ja gar keine, nachdem du vielleicht eine halbe Stunde vor dem Training schon da warst oder eine Stunde, dann 1,5, 2 Stunden Training sind schon 3 Arbeitsstunden. Und wenn dann noch 8 Leute was brauchen, dann kannst du natürlich keine Stundentermine eigentlich mehr anbieten. Ne?
Das ist schwierig, ja.
Genau, und dann hast du ja eigentlich genau das, was man ja eigentlich nicht will, weil du hast keine Zeit.
Ja.
Das ist ja das, was ich immer gesagt habe, du brauchst ja Zeit für einen Patienten, dass du gewisse Sachen einfach mit ihm machen kannst, Strukturen lockern kannst und so weiter. Und das ist halt im Profisport immer super schlecht abbildbar eigentlich. Aber jetzt bei den Baskets in dem Fall sind halt 2x 40 Stunden, sind 80 Stunden in der Woche für 12 Leute oder 14.
Das ist halt stark. Ne?
Und das ist dann halt schon was, wo man sagen muss, das ist schon super professionell.
Ich überlege gerade, was das hochgerechnet bei uns wäre, wenn wir 18er Kader haben, die haben 12, also 6 mehr, so ein Drittel mehr. Ein Drittel mehr, nee, also 50% mehr. Das heißt, wir bräuchten 3 Physios, um das Gleiche abzubilden wie bei den Baskets. Ja. Aber das ist halt auch der Unterschied. Der erste Basketball-Bundesliga ist halt doch nochmal, glaube ich, an 1, 2 Stellen bestimmt weiter als oberer Kandidat in der Tabelle in der zweiten Handball-Bundesliga, wenn man das probieren kann, irgendwie zu vergleichen.
Ja, wobei ich sagen würde, wahrscheinlich auch jetzt erst die Würzburger.
Ja.
Weil ich sag, 5 Jahre vorher hättest du Würzburg mit euch verglichen. Also vor 5 Jahren Würzburg mit euch jetzt verglichen, sage ich, wäre dir relativ ähnlich.
Ah, okay.
Weil da war ja Würzburg auch eher, dass sie gegen den Abstieg in der ersten Liga gespielt haben.
Ja.
Auch durch die ganze Covid-Geschichte hatten sie ja dann auch so ein bisschen mit der, da war ja immer dann irgendwas mit finanziellen Themen und so. Und ich glaube, da wäre es relativ ähnlich, aber die Würzburger haben halt in den letzten 3-4 Jahren auch einen extremen Sprung gemacht.
Auf jeden Fall.
Die Frage ist halt, wie ist das Verhältnis ja in der ersten Liga Handball zur ersten Liga Basketball?
Oh, schwierig, glaube ich. Kann ich nicht so viel zu sagen. Ich glaube, der Klassiker, wo man als erstes hinschaut, sind Gehälter und Strukturen. Mhm. Aber ja, viele, wahrscheinlich sind da viele Gemeinsamkeiten auch mit bei. Aber es gibt, glaube ich, in der ersten Liga auch starke Schwankungen. Also die, die sich in der Tabelle irgendwo weiter unten bewegen, werden ganz andere Strukturen haben als die oberen 5. So,
ja klar, das, du musst halt auch nochmal beim Handball sehen, es gibt halt keinen Verein, der quasi mit einem Fußballverein kooperiert.
Nein.
FC Bayern München ist ja geistes. Hast du das gesehen, dass sie die, die Etatlisten veröffentlicht haben?
Nee, habe ich nicht.
Nicht?
Nee.
Okay. Weißt du, was so Berlin, Magdeburg, Flensburg, Kiel, irgendeine Mannschaft von denen, weißt du, was die an Etat haben? Kannst du schätzen ungefähr? Nee. Weißt du, was die an Spielergehältern haben? So im Jahr? Oder halt im Jahr.
Weiß nicht, ob ich da jetzt, wenn ich eine Schätzung zu irgendwelchen Topspielern raushau, ob die jetzt weiter neben ist oder nicht, keine Ahnung.
Nicht zu Spielern, ich meine.
Aber insgesamt weiß ich nicht, nee. Okay. Also ich müsste mich hocharbeiten. Also ich müsste jetzt einen Spieler angucken und das auf alle Spieler dann
ja,
irgendwie
okay, spiegeln. Ja, das macht keinen Sinn.
Nee, das ist.
Magst du mal schätzen, was der FC Bayern München Basketball für einen Etat hat für den Verein und dann nur für Gehälter?
Also ich würde schätzen, dass alle anderen im einstelligen Millionenbereich sind und der FC Bayern es wahrscheinlich mittlerweile knapp in den zweistelligen schafft.
Bei Gehältern oder beim kompletten Etat?
Beim kompletten Etat, so irgendwo Richtung
12. FC Bayern München, 12. 48 Millionen.
Ja, okay, ciao. Ich bin, glaube ich...
Ja, aber du warst mit dem Rest warst du gar nicht so falsch, weil ich glaube, dann kommt Berlin mit Spielergehälter, sorry. Bayern, also Gesamtetat bei München, das habe ich mir gemerkt, das waren 48,09 Millionen oder so.
Boah.
Ist krass, ne? Wenn du dann aber auf Berlin guckst oder wenn du auf die Spielergehälter guckst, fangen wir so an, Bayern München 18 Millionen, Berlin dann 6,75 oder so, dann kommt Bonn und Ulm und dann kommt schon Würzburg mit 2,75.
Oh krass.
Also deine Schätzung war gar nicht so verkehrt.
So rein, ja, okay.
Aber wahrscheinlich ist dann halt der Gesamtetat, ich glaube es war dabei gestanden, Würzburg hat einen Gesamtetat von wahrscheinlich 6 Millionen oder so, die Hälfte davon sind halt Gehälter. Und wenn du das natürlich mit München vergleichst, die haben ja nur diese Kraft, weil ja der Fußballverein dahinter steht. Und das ist ja im Endeffekt...
Ja, stimmt, da gibt es doch irgendwie so eine, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, gibt es da nicht irgendwie so ein Modell von wegen, wer Sponsor werden will, macht erst so und so lange den Basketball und kann dann den Fußball rübergehen oder sowas?
Ja, sowas. Und also die versuchen da natürlich so ein bisschen zu cross-sellen, dass sie sagen...
Gut, ist ja nicht doof.
Nee, passt. Ja. Das ist ja das Gleiche mit der NBA Europe, was sie jetzt überlegen. Vielleicht ist es auch komplett falsch, was ich erzähle. Mir wurde es nur nahegelegt, sozusagen, dass es so sein soll. Aber anscheinend ist Dortmund als Standort für Deutschland auch interessant, weil der BVB überlegt, da quasi mit reinzugehen.
Okay.
Und Manchester City oder Manchester United überlegt auch, da mit reinzugehen, obwohl ja in England Basketball überhaupt keine Rolle spielt.
Ich wollte gerade sagen, das ist mir jetzt nicht bekannt.
Weil halt die NBA so eine Medienaufmerksamkeit genießt, überlegen die halt da mit reinzugehen. Mhm. Und dann haben die natürlich über Dortmund, über Manchester City oder United oder wie sie alle heißen, haben die natürlich unglaubliche finanzielle Mittel, die da frei werden, um da reinzugehen. Und dann sprichst du natürlich von einem ganz anderen Gefüge, wenn da ein Fußballverein hinten dran steht, als wenn da halt nur der Basketballverein isoliert steht.
Ja.
Und deswegen ist halt auch, denke ich, die Schwankung vom FC Bayern München zu dann halt Berlin und so weiter so.
Verstehe.
Ja.
Ja, krass, ey.
Also, Freunde, in diesem Sinne, wir machen die Folge für heute zu. Marino muss pinkeln. Und ja, damit war es das für White Chalk.
Bis zum nächsten Mal bei White Chalk. Let's talk ball, health and everything in between.